Als nun unsere Abfahrt nach Italien beschlossen war, übergab man den Paulus und einige andere Gefangene einem Hauptmann der kaiserlichen Abteilung namens Julius. Wir bestiegen dann ein Schiff aus Adramyttium, das die Küstenplätze der römischen Provinz Asien anlaufen sollte, und fuhren ab. In unserer Begleitung befand sich auch noch Aristarchus, ein Mazedonier aus Thessalonike. Am folgenden Tage landeten wir in Sidon. Und weil Julius den Paulus menschenfreundlich behandelte, erlaubte er ihm, zu seinen dortigen Freunden zu gehen, um ihrer Fürsorge teilhaftig zu werden. Von da fuhren wir weiter, und zwar dicht an Zypern hin, weil wir Gegenwind hatten. Nachdem wir dann das Meer längs der Küste von Zilizien und Pamphylien hin durchsegelt hatten, gelangten wir nach Myra in Lycien. Als der Hauptmann dort ein alexandrinisches Schiff vorfand, das nach Italien segelte, brachte er uns auf dieses. Im Verlauf vieler Tage langsamer Fahrt kamen wir mit Mühe in die Nähe von Knidos. Und weil uns der Wind dort nicht anlegen ließ, fuhren wir unter Kreta hin, auf Salome zu. Nur mit Mühe erreichten wir bei dieser Küstenfahrt einen Ort namens Schönhafen, in dessen Nähe die Stadt Lasea lag. Da inzwischen geraume Zeit verflossen war und die Schifffahrt bereits gefährlich zu werden begann, sogar die Fastenzeit war schon vorüber, sagte Paulus warnend zu ihnen: Ihr Männer, ich sehe voraus, dass ein Weiterfahren mit Ungemach und großem Schaden nicht nur für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben verbunden sein wird. Aber der Hauptmann schenkte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr Glauben als den Worten des Paulus. Und weil der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, fasste die Mehrzahl den Beschluss, von dort weiterzufahren und, wenn irgend möglich, zum Überwintern nach Phönix zu gelangen, einem kretischen Hafen, der gegen Südwest und Nordwest offen liegt. Als nun ein schwacher Südwind einsetzte, glaubten sie, ihr Vorhaben sicher ausführen zu können. Sie lichteten daher die Anker und fuhren ganz nahe an der Küste von Kreta hin. Doch schon nach kurzer Zeit brach von der Insel her ein Sturmwind los, der sogenannte Euraquilo. Da nun das Schiff fortgerissen wurde und dem Wind nicht widerstehen konnte, gaben wir auf und ließen uns treiben. Als wir dann unter dem Schutz eines Inselchens namens Clauda hinfuhren, gelang es uns nur mit großer Mühe, uns im Besitz des Beibootes zu erhalten. Man zog es an Bord herauf und brachte Schutzmittel in Anwendung, indem man das Schiff mit Tauen gürtete. Und weil man auf die Sandbänke der Syrte zu geraten befürchtete, holte man die Segel herunter und ließ sich so treiben. Weil wir aber vom Sturm schwer zu leiden hatten, warf man am folgenden Tag einen Teil der Ladung über Bord und warf am dritten Tag mit eigener Hand das Schiffsgerät hinaus. Als dann aber mehrere Tage hindurch weder die Sonne noch Sterne sichtbar waren und ein heftiger Sturm anhielt, schwand uns schließlich alle Hoffnung auf Rettung. Worte des lebendigen Gottes.
Allmächtiger Gott, wir preisen dich, dass du ein Gott bist, dessen Stimme über den Wassern zu hören ist, selbst über stürmischen Wassern, von denen wir gerade gelesen haben. Bitte hilf du nun, dass wir dein Wort, deine Stimme klar hören in dem, was du für uns vorbereitet hast. In Jesu Namen. Amen. Wenn ein Botschafter von seiner Regierung in ein anderes Land geschickt wird, dann kann er normalerweise davon ausgehen, dass seine Reisekonditionen seinem Status angemessen sind. Und dieser Gedanke wirft ein interessantes Licht auf die Schiffsreise des Apostels Paulus nach Rom zum römischen Kaiser. Als Apostel ist er nichts anderes als ein Botschafter für Jesus Christus, den Herrn der Welt. Könnte man da als Botschafter für den Herrn des Universums nicht etwas andere Reiseumstände erwarten als diese? Nicht genug, dass er als Gefangener nach Rom reisen muss und nicht viel zu sagen hat, als die Entscheidung getroffen wird, die fatale Entscheidung in See zu stechen. Jetzt steckt das Schiff eben in diesem schlimmen Sturm fest, der so heftig wütet, dass es in Vers 20 heißt: Uns schwand schließlich alle Hoffnung auf Rettung. Dieser Sturm ist umso bedeutender, weil Paulus Jesus Christus als vom Tod auferstandenen Herrn verkündigt. Und Jesus selbst, dieser Herr, hat von sich gesagt: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er hat ja selbst durch die Kraft seines Wortes einen lebensbedrohlichen Sturm auf dem See Genezareth gestillt. Und das heißt, auch der heftige Sturm, in dem Paulus und seine Reisegefährten stecken, kann nur mit seiner Erlaubnis wehen. Ein Wort von ihm und das Meer wäre spiegelglatt. Allerdings ist von einem solchen Eingreifen weit und breit keine Spur. Winde statt Wunder, könnte man sagen. Das ist das eigentlich Bemerkenswerte, dass es keine Wunder gibt. Und vielleicht fragt man sich, warum muss Gottes Botschafter durch diesen Sturm? Das ist die eine Frage, die man sich stellen kann. Warum muss Gottes Botschafter, warum muss ein Christ durch einen Sturm wie diesen? Ich denke, diese Frage erinnert uns daran, dass man als Christ und selbst als bedeutender christlicher Missionar wie Paulus nicht von einer Schutzblase umgeben ist, die uns vor den Stürmen und sonstigen Launen der Natur schützt. Leider gibt es allerdings auch keine Schutzblase, die uns vor dummen Entscheidungen schützt. Denn der Grund, warum das Schiff und die Reisenden darauf sich in so großer Gefahr befinden, ist ja schließlich die unvernünftige Entscheidung der Verantwortlichen. Sie halten den Hafen zwar nicht für die Überwinterung geeignet, aber Paulus sah offensichtlich eine Alternative, denn mit seiner großen Reiseerfahrung hat er sie eindringlich vor einer Weiterreise gewarnt. Und auch sie selbst wissen genau, dass die Schifffahrt zu dieser Zeit, nämlich zum Ende der jüdischen Fastenzeit, also im Jahr 59, als das Ganze stattfindet, etwa Anfang Oktober, dass die Schifffahrt gefährlich zu werden beginnt. Es ist eine unweise Entscheidung, die fatale Konsequenzen nach sich zieht. Aber wir sollten nicht vorschnell urteilen, denke ich. Denn wenn wir einen Moment nachdenken, dann haben auch wir alle in unserem Leben unseren Anteil an unvernünftigen Entscheidungen getroffen. Manchmal weiß man es nicht besser. Manchmal trifft man solche Entscheidungen, so wie hier, leichtfertig und wieder besseres Wissen. Vielleicht wollte man einfach dem Schicksal ein Schnippchen schlagen. Vielleicht hat man seine Kräfte überschätzt. Vielleicht geht man auch einfach davon aus, dass Gott uns schon beschützen wird. Solche Annahmen können dazu verführen, dass man Risiken in Kauf nimmt, die nicht vernünftig sind. Ich denke, da ist es aufschlussreich, wenn man sich die Demut von Paulus hier gleich am Anfang vor Augen führt. Obwohl er im Gegensatz zu den anderen genau weiß, dass Gott noch einen Plan mit ihm hat, er weiß ja, dass er nach Rom weiterziehen soll, ist ausgerechnet er derjenige, der vor einer Weiterreise warnt. Er weiß, dass man Gottes Barmherzigkeit und Güte nicht versuchen darf. Gott hat uns Weisheit und Lebenserfahrung geschenkt, aus einem ganz bestimmten Grund, nämlich dass wir sie benutzen. Alles andere wäre nicht nur unvernünftig, sondern arrogant. Aber wie es nun einmal steht, genießt Paulus eben nicht das höchste Maß an Vertrauen als Gefangener. Die Entscheidungsträger selbst kennen den wahren Gott nicht, und damit stellt sich die Frage, wenn man die Konsequenzen einer dummen Entscheidung anderer nicht verhindern kann, wie geht man mit einer solchen Situation um? Und von Paulus lernen wir in diesem Abschnitt 4 Dinge, wie man eine dumme Entscheidung, eine eigene oder die von anderen, und eben widrige oder hoffnungslose Umstände wie diese hier am besten nutzt, zu Gottes Ehre. Lesen wir dazu zuerst die Verse 21 bis 29. Dort sehen wir das erste von diesen vier Dingen, nämlich Gottes Allmacht. Sie hilft Paulus in seiner Orientierung in diese Situation hinein. Lesen wir ab Vers 21. Weil nun lange niemand mehr Nahrung zu sich genommen hatte, trat Paulus mitten unter sie und sagte: Ihr Männer, man hätte allerdings auf mich hören und nicht von Kreta abfahren sollen. Dann wäre uns dieses Ungemach und dieser Schaden erspart geblieben. Doch wie die Dinge jetzt einmal liegen, ermahne ich euch, guten Mutes zu sein, denn keiner von euch wird das Leben verlieren. Nur das Schiff ist verloren. Denn in dieser Nacht ist mir ein Engel des Gottes erschienen, dem ich angehöre und dem ich auch diene, und hat zu mir gesagt: Fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser treten. Und wisse wohl, Gott hat dir das Leben aller deiner Reisegefährten geschenkt. Darum seid guten Mutes, ihr Männer, denn ich habe die feste Zuversicht zu Gott, dass es so kommen wird, wie mir angekündigt worden ist. Wir müssen aber auf einer Insel stranden. Als dann die 14. Nacht gekommen war, seit wir im Adriatischen Meer umhertrieben, vermuteten die Schiffsleute um Mitternacht die Annäherung von Land. Als sie nämlich das Senkblei auswarfen, stellten sie 20 Klafter Tiefe fest, und als sie in kurzer Entfernung wieder loteten, fanden sie nur 15 Klafter. Weil sie nun fürchteten, wir konnten irgendwo auf Klippen geraten, warfen sie 4 Anker hinten vom Schiff aus und erwarteten mit Sehnsucht den Anbruch des Tages. Man könnte auch übersetzen, erwarteten mit Gebet den Anbruch des Tages. Also die erste Leitplanke, an der Paulus sich orientiert, ist Gottes Allmacht. Gottes Allmacht schützt nicht unbedingt vor materiellem Schaden. Paulus kündigt an, dass das Schiff verloren gehen wird. Und es ist auch nicht selbstverständlich, dass er und seine Reisegefährten mit dem Leben davon kommen. Aber wenn man diesem Gott vertraut, das weiß Paulus, dann ist es ein ungemeiner Trost zu wissen, dass keine Situation außerhalb seiner Kontrolle liegt. Egal wie hoffnungslos eine Situation erscheinen mag, sie ist nie außerhalb der Kontrolle dieses Gottes. Und die Allmacht Gottes ist auch der Grund, warum Paulus die Zukunft so präzise vorhersagen kann. Er sagt: Wir stranden auf einer Insel, das Schiff geht verloren, aber die Menschen werden alle gerettet. Gott weiß, wie es ausgehen wird. Er ist allmächtig, und deshalb hat er einen Engel gesandt und hat Paulus all das mitgeteilt. Engel sind in widrigen Umständen sicher eher die Ausnahme als die Regel. Aber ich denke, auch wir dürfen uns daran orientieren, ohne diesen besonderen Einblick in die Zukunft zu haben, dass man sich nicht fürchten muss, wenn man dem vertraut, der jede Situation in seiner Hand hält. Der erste Punkt, der Paulus' Verhalten bestimmt, ist also Gottes Allmacht. Und wie wir sehen werden, bauen die folgenden 3 Punkte jeweils auf die vorherigen auf. Das ist auch mit dem zweiten Punkt so. Wenn wir uns in schwierigen Umständen daran erinnern, dass nichts außerhalb von Gottes Kontrolle stattfindet, dann folgt daraus die Frage: Warum lässt Gott es zu? Und damit ist die nächste bestimmende Leitplanke die Frage nach Gottes Plan. Gottes Allmacht, Gottes Plan ist der zweite Punkt. Und dabei muss man natürlich unterscheiden zwischen Gottes Plan für das eigene Leben und für die Welt insgesamt. Gott offenbart seinen Plan für das eigene Leben nur selten so konkret wie hier dem Apostel Paulus. Der Engel Gottes wiederholt noch einmal die Botschaft an Paulus, die er auch schon in Jerusalem von Jesus direkt gehört hat. Er sagt: Fürchte dich nicht, du musst vor den Kaiser treten. Gott hat dir eine bestimmte Aufgabe übertragen, und der Sturm hat Gott keinen Strich durch die Rechnung gemacht. Er musste seinen Plan nicht aufgrund von unvorhersehbaren Ereignissen ändern. Und deshalb wird Paulus in dem Sturm auch nicht zugrunde gehen. Was für Paulus gilt, gilt auch für jeden anderen Christen. Gegen den Willen des Vaters fällt kein Spatz vom Himmel, hat Jesus bekanntermaßen seinen Jüngern zugesagt. Das heißt, wenn Gott in dieser Welt noch eine Aufgabe für uns zu erfüllen hat, dann wird er auch persönlich sicherstellen, dass wir sie erfüllen. Und das schenkt Hoffnung in hoffnungslosen Situationen. Denn wir wissen, Gott wird uns hindurchtragen, wenn er noch eine Aufgabe für uns hat. Die andere Frage ist natürlich, beziehungsweise der andere Aspekt von Gottes Plan für uns ist natürlich auch, dass er uns bei sich irgendwann versammeln wird. Und das heißt, irgendwann haben wir alle Aufgaben von Gott für uns hier auf dieser Erde erfüllt. Und dann wird irgendwann eine Situation im Leben kommen, in der Gott zu uns sagen wird, jetzt ist es Zeit. Jetzt ist es Zeit, dass du heimkommst zu mir. Aber auch dann brauchen wir uns nicht zu fürchten. Denn auch diese Situation ist nicht außerhalb von Gottes Kontrolle. Von all den Menschen auf dem Schiff, weiter unten lesen wir 276, weiß nur einer ganz genau und ganz konkret, dass Gott noch eine Aufgabe für ihn hat. Paulus muss vor den Kaiser treten. Die anderen wissen es nicht. Und für sie könnte dieser Sturm leicht das Ende bedeuten. Aber Gott hat nicht nur einen Plan mit einigen bedeutenden Persönlichkeiten wie dem Apostel Paulus, sondern er hat auch einen Plan für die ganze Welt. Und dieser Plan lautet, dass die Rettung vor Gottes Gericht durch Jesus Christus in der gesamten Welt verkündigt wird. Gott ist uns Menschen in Jesus Christus nahegekommen und Gottes Plan lautet, dass Menschen in seine Nähe kommen sollen, indem sie Jesus Christus Glauben schenken. Und weil wir zu ihm gehören, sollte das auch unser Plan sein. Und wir sehen genau, was das hier für Paulus bedeutet. Das wird im dritten Punkt deutlich, der Paulus Verhalten bestimmt. Und der dritte Punkt lautet Gebet. Obwohl Paulus von seiner eigenen Bedeutung in Gottes Plan weiß, dreht sich sein Leben nicht um sich selbst. Sondern in Vers 24 wird deutlich, worauf Paulus' Aufmerksamkeit sich seit der dummen Entscheidung am Anfang gerichtet hat. Er hat gebetet. Hier steht zwar nichts von Gebet, aber schaut euch Vers 24 an. Dort gibt Paulus die Worte des Engels wie folgt wieder. Er hat zu Paulus gesagt, Gott hat dir das Leben aller deiner Reisegefährten geschenkt. Und daran sehen wir, was Paulus sich von Gott gewünscht hat, was er von Gott erbeten hat. Hier sehen wir, dass es Paulus nicht um sich selbst geht, sondern völlig selbstlos bittet er Gott für die anderen. Die vielen Schiffsleute und Soldaten, sie alle kennen Gott nicht. Sie haben weder etwas von Jesus Christus gehört, noch davon, dass sie von ihm aus Gottes Gericht gerettet werden müssen. Das heißt, sie schwimmen in der größten Gefahr. Bei ihm geht es nicht nur um körperliches Wohlergehen, so wie für uns. Wir sind sicher in diesem Leben, denn wir haben eine Gewissheit auf das ewige Leben. Wenn Paulus stirbt oder Lukas oder Aristarchus, von dem wir anfangs hier gelesen haben, wenn einer von ihnen stirbt, haben sie nichts verloren. Es war sozusagen sie sind einfach schneller bei Gott angekommen. Und sie werden die Ewigkeit von nun an in vollkommenem Glück verbringen. Das heißt nicht, dass man sich vielleicht vor einer solchen Situation fürchtet. Aber Paulus weiß, dass die anderen auf diesem Schiff in viel größerer Gefahr schweben. Und deshalb wünscht sich Paulus nichts mehr, als dass Gott ihm das Leben der anderen schenkt. Und deshalb betet er. Gottes Allmacht, Gottes Plan führt zum Gebet. Liebe Geschwister, wenn wir wie Paulus mit Stürmen umgehen wollen, dann müssen wir den Blick von uns nehmen. Von uns und unseren Ängsten. Das Leben darf sich nicht um uns drehen. Es ist völlig verständlich, dass man sich in einer existenziellen Bedrohung fürchtet, aber wir dürfen uns nicht davon gefangen nehmen lassen. Denn sonst verlieren wir den Blick dafür, was Paulus hier wichtig ist, was Gott wichtig ist. Und dann verpassen wir vielleicht die entscheidende Gelegenheit, um anderen Menschen von Gott zu erzählen, von Jesus Christus, der sie aus einer viel größeren Gefahr erretten kann. Und diese Gelegenheit zum Zeugnis ist die vierte Planke, die uns Orientierung in schwierigen Umständen gibt. Wenn wir glauben, dass nichts in dieser Welt außerhalb von Gottes Kontrolle geschieht, auch kein Sturm, und dass alles zusammenwirkt, um seinen guten Plan zu verwirklichen, nämlich Menschen durch den Glauben an Jesus in seine Nähe zu bringen, dann treibt uns das nicht nur zum Gebet, wie wir gerade gesehen haben. Es führt auch dazu, dass wir Hoffnungslosigkeit als Chance begreifen. Hoffnungslosigkeit ist der Punkt, wo Menschen begriffen haben, dass sie die Kontrolle verloren haben. Und das ist die eine wunderbare Chance, damit Menschen den kennenlernen, der noch kein einziges Mal die Kontrolle verloren hat. Wenn wir uns anschauen, wie oft Gott die Kontrolle behalten hat und wie oft er sie verloren hat, dann ist es ungefähr unendlich zu null. Und wir sehen, wie die Menschen am Anfang des Textes alles versuchen, um sich selbst zu retten. Sie ziehen das Beiboot an Bord. Sie umgürten das Schiff mit Tauen, damit es in den Wellen nicht auseinanderbricht. Sie haben alles unnötig über Bord geworfen. Kurz, sie haben alles in ihrer Macht Stehende getan, um sich zu retten. Aber nun bleibt ihnen nichts anderes übrig, als einzugestehen, es hat nicht gereicht. Und an dem Punkt, wo Hoffnungslosigkeit einsetzt, bietet sich eine wunderbare Gelegenheit zum Zeugnis. Und das ist eben der nächste Punkt, Gelegenheit zum Zeugnis. Halte die Augen offen, denn gerade hoffnungslose Situationen gebraucht Gott in seinem Plan, um Menschen auf sich aufmerksam zu machen und zu sich zu ziehen. Genau das ist auch der Grund, warum der Engel Paulus erscheint. Er spricht nicht nur Paulus Mut zu, sondern er bietet die Gelegenheit für Paulus, wie er seine Leidensgenossen nicht nur ermutigen kann, sondern auch seine Zuversicht zu Gott zum Ausdruck bringen kann. Vers 25, dort sagt Paulus, seid guten Mutes, ihr Männer, denn ich habe die feste Zuversicht zu Gott, dass es so kommen wird, wie mir angekündigt worden ist. Seht ihr, wie Paulus eine Gelegenheit zum Zeugnis, wie Gott Paulus eine Gelegenheit zum Zeugnis verschafft und wie Paulus sie nutzt? Er sagt, auf Gott ist Verlass, auf meinen Gott ist Verlass. Ihr dürft frischen Mut tanken. Wenn man in einer hoffnungslosen Situation ist, kann man so leicht nicht mehr über den eigenen Tellerrand blicken. Man ist mit seinen eigenen Ängsten beschäftigt und das Letzte, was einem vielleicht in den Sinn kommt, ist, dass Gott diese Situation dafür benutzen könnte, dass man anderen von ihm erzählt. Prost! Und wenn man mit seinen eigenen Ängsten so beschäftigt ist und das Letzte, was einem in den Sinn kommt, ist, dass, wie man andere auf Gott hinweisen kann, dann könnte man sogar eine solche Erscheinung einfach als Hinweis für sich, als Wink für sich annehmen. Man könnte vielleicht viele Gründe dafür finden, warum man den anderen nichts davon sagt. Besser erst einmal abwarten, ob es wirklich so kommt. Dann kann man danach sagen, ja, Gott hat es vorhergesagt. Nein. Oder besser den anderen nicht zu nahe treten. Die haben ja so viel mit ihren eigenen Ängsten zu tun. Was für eine vertane Chance wäre das? Aber wir brauchen nicht unbedingt besondere Erscheinungen, um von unserem Glauben zu reden. Es gibt ja mehr als eine Weise, wie man Gott in solchen Situationen bezeugen kann. Zum Beispiel, indem man zum Gebet für Rettung ermutigt. Willst du mit mir beten? Oder indem man sich einfach nicht der Hoffnungslosigkeit hingibt, sondern mit Zuversicht der Hoffnungslosigkeit entgegentritt. Wenn Gott in Kontrolle ist, ist keine Situation je hoffnungslos. Und das kann man in positivem Verhalten zum Ausdruck bringen, so wie Paulus hier. Er ermutigt andere, er denkt an andere, er denkt nicht an sich selbst, weil er weiß, ich bin sicher. Und wenn man sich anders verhält, wie man sich natürlich verhalten würde, dann ergeben sich daraus Fragen und Gespräche, die zum Glauben führen können. Unsere Aufgabe ist, dass wir uns anders verhalten als Menschen, die nicht an Gott glauben und deshalb keine Hoffnung haben. Weil wir Gott kennen, haben wir in jeder Lage mehr Grund zur Zuversicht als andere, die noch nicht an Jesus Christus glauben. Und das allein ist schon ein Zeugnis. Es ist sichtbar wenn wir unseren Glauben auf diese Weise zum Ausdruck bringen und vielleicht führt es zu Fragen. Wir haben uns sehr auf die Verse 21 bis 27 konzentriert, aber man kann sich daraus schon denken, wie die Geschichte ausgeht, falls man sie noch nicht kennt. Das Schiff strandet tatsächlich auf einer Insel namens Malta, kennt sie vielleicht. Die Menschen werden tatsächlich gerettet, aber das Schiff geht tatsächlich verloren. Die Zuversicht von Paulus ist also gerechtfertigt. Auf Gott ist Verlass. Und ich bin mir sicher, dass es über die kommenden Monate, in der sie auf dieser Insel ausharren müssen, nicht wenige Fragen und Gespräche über diesen mächtigen Gott gegeben haben wird, an den Paulus glaubt. Gott selbst gebraucht auch heute noch dumme Entscheidungen und hoffnungslose Situationen, damit Menschen ihn kennenlernen. Als Christen sind wir deshalb aufgerufen, dass wir uns an seine Allmacht und an seinen guten Plan erinnern und dass wir entsprechend zu ihm beten für die anderen und dass wir ihn auch bezeugen. Lasst uns beten. Allmächtiger Gott, wir preisen dich, denn du bist immer in Kontrolle. Auch hoffnungslose Situationen sind nicht ohne Hoffnung, wenn du unsere Hoffnung bist. Bitte gib, dass wir unser Leben danach ausrichten, dass auch unsere tiefsten Ängste und Befürchtungen uns nicht gefangen nehmen, sondern uns der Glaube prägt, dass du es gut mit uns meinst und die Kontrolle hast. Und bitte hilf dann, dass wir im Gebet an andere denken, die dich noch nicht kennen und vielleicht in größerer Gefahr schweben. Die deshalb in größerer Gefahr schweben. Bitte gib uns die Zuversicht zu beten und den Mut, dich zu bezeugen. In den hoffnungslosen Lagen und den unvernünftigen Entscheidungen mit ihren Konsequenzen. Gib, dass wir sie als Gelegenheit erkennen, dich zu bezeugen. Um Jesu Christi willen. Amen.